Sie haben schon so vieles gesagt, ich könnte in 3 Minuten schon wieder fertig sein. Aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen detaillierter aufzubilden. Sie müssen mir sagen, wenn ich zu leise nuschel oder sonst irgendwie, ja. Hier muss ich gleich mal widersprechen, weil Sie sagten, es ist keiner zurückgekommen. Jesus ist zurückgekommen. Ja, genau. Da würde ich jetzt gar keinen Zweifel dran lassen, denn sonst könnte man hier gleich wieder Schluss machen und die Kirche schließen. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, sagt der Paulus, ist unser Glaube sinnlos, denn dann ist an unserem Todestag alles vorbei, dann leben wir auf Saus und Braus, wir wollen uns nichts entgehen lassen. Und so machen es ja auch die Heiden. Die haben nichts zu befürchten für hinterher, da gibt es keine ausgleichende Gerechtigkeit, da gibt es auch niemand, den man hinterher nochmal sehen würde, und deswegen haben die keine Angst vorm Sterben, denn dann ist alles vorbei. Und das ist der Angelhaken, an den sich Nichtglaubende festhalten, weil ja, passiert ja nichts, es wird ja nicht bestraft, es wird nichts belohnt, es gibt kein Wiedersehen und alles sowas. Also, wenn die allerdings wüssten, dass sie alle Menschen, denen sie etwas zuleide getan haben, wiedersehen werden, dann könnte ich mir vorstellen, würden sich ganz viele auf der Stelle bekehren. So viel also mal vorab. Das Wort Auferstehung kommt im Neuen Testament 45 Mal vor. Also es ist ein grundsätzliches Thema, es ist nicht so ein Randthema, sondern es ist was ganz Grundsätzliches. Und vor allem, wir können jetzt nicht erklären, was wird sein, wie wird sein. Wir können nur erklären, dass es sein wird. Und als theologische Notwendigkeit ergibt sich's auch, die Auferstehung. Also, die Dogmatiker formulieren Glaubenssätze. Betonung liegt auf Glauben. Ja? Man kann das glauben, was die Dogmatiker sagen, oder eben nicht. Also, sie stecken sozusagen das Feld des Glaubens ab. Alles, was drin ist, gehört zu unserem Glauben, und was draußen außerhalb der Dogmatik nicht definiert ist, gehört nicht zu unserem Glauben. Und für die Dogmatik und für die theologische Wissenschaft gehört eindeutig die Auferstehung zu unserem Glauben. Aber auch noch aus einer anderen Perspektive heraus, nicht nur jetzt so rein wissenschaftlich, sondern aus der Logik heraus. Wenn wir an einen ewigen Gott glauben und glauben, dass er die Liebe ist, und ich denke, das ist unstrittig, dann ist seine Liebe auch ewig. Und wenn er uns erschafft aus Liebe, dann erschafft er uns auch für die Ewigkeit. Er sagt ja nicht, so wie sie es am Traualtar gemacht haben, bis der Tod uns scheidet und dann ist es Schluss. Das sagt der Gott nicht zu uns, sondern er schafft uns für die Ewigkeit auch über den Tod hinaus. Da kommt er dann erst das Leben in seiner Herrlichkeit. Hier auf der Erde ist die Herrlichkeit stark eingetrübt und wir wissen manchmal nicht so genau, was ist jetzt an unserem Leben noch herrlich. Aber dass Gott ewig ist und er keine Wegwerfprodukte als Menschen schafft, sondern Partner, so wie es in der Geschichte vom Paradies beschrieben ist, dass Gott mit dem Menschen leben wollte, reden wollte, für sie da sein wollte. Und das unbegrenzt. Es ist ja auch so, es gibt ja in der Bibel häufiger mal, also mehrmals, einen Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Das geht schon mal los bei Kain, dieses Kainszeichen, dass er nicht umgebracht wird von seinen Mitmenschen, das ist schon mal ein Schutzbund. Dann geht es weiter mit Noah, auch der Regenbogen als Zeichen des Bundes damals. Und im alten Bund, eben wie gesagt, gibt es der Bundesschluss heute, haben wir auch wieder in der Lesung davon gehört. Also, und dann kommt Jesus mit dem neuen Bund. Und da, bei jeder heiligen Messe beten wir, der neue und ewige Bund ist in seinem Blut. Also dann muss es nach unserem Leben automatisch weitergehen, sonst wäre er nicht ewig, sonst wäre er zeitlich befristet. Dann wäre es ein Vertrag. Also alles, was man unter Menschen so macht, sind Verträge, weil die auch gekündigt werden können. Aber Gott kündigt seinen Bund nicht, sonst wäre es kein Bund, sonst wäre es ja eine Vereinbarung, die kündbar ist. Aber Gott ist ewig und deswegen ist das, was er macht, immer auf die Ewigkeit hin gemacht. Fazit: Gäbe es kein Leben nach dem Tod, dann wäre die Liebe Gottes auch nicht ewig. Dann haben Sie schon den ersten Korintherbrief zitiert: Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube zwecklos. Im Johannesevangelium, ich zähle jetzt nicht alle 45 Stellen auf im Neuen Testament, wo von Auferstehung die Rede ist, sondern nur die, die mir persönlich am wesentlichsten erscheinen. Und im Johannesevangelium ist einfach Kern und Stück und Angelpunkt des gesamten Johannesevangeliums im 17. Kapitel das hohepriesterliche Gebet. Und da heißt es: Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich dich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Und das hat auch wieder im Unterton für immer, nicht nur zeitlich befristet, nicht nur solange wir geradeaus gucken können. Und weiter im 17. Kapitel, Vers 22, heißt es dann: Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also der Vater hat Jesus aus ewiger Liebe geliebt, und das gilt auch für uns. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Also wenn wir dort sind, wo er ist, in den besagten Wohnungen, die schon genannt worden sind, dann muss es was geben, was nach dem Tod weitergeht, und zwar in aller Herrlichkeit. Also in Herrlichkeit gibt es ja die verschiedensten Definitionen. Wir denken bei Herrlichkeit immer gleich an barocke Kirchen, vorzugsweise von den Gebrüder Asam. Da gibt es ja keinen Quadratzentimeter, der nicht irgendwie golden und irgendwie verschnörkelt ist oder so, weil sich die Gebrüder Asam in ihrer Zeit einfach die Herrlichkeit Gottes so vorgestellt haben, dass man rein optisch schon überwältigt ist von der Schönheit des Himmels. Es kann gar nicht sein, dass, und deswegen haben die das Schönste an die Kirchendecken und Wände gemacht, wozu sie fähig waren, um irgendwie das, was sie als Herrlichkeit verstanden haben, zum Ausdruck zu bringen. Im Epheserbrief im 2. Kapitel heißt es dann nochmal: Er hat uns mit Christus auferweckt. Moment, hat er das schon? Oder wir das nach dem Tod machen. Also Paulus schreibt: Er hat uns mit Jesus Christus schon auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Moment, jetzt ist die zeitliche Schiene komplett durcheinander. Jedenfalls ist es ein Satz, wo schon vorweggenommen ist, was nach der Auferstehung sein wird. Also er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Das heißt, den Platz im Himmel wird es auf jeden Fall geben. Können wir jetzt nicht so aus diesem einen Satz heraus genau lesen, was das bedeutet. Also in welcher zeitlichen Dimension das jetzt ist.
Vielleicht muss man das gar nicht zeitlich verstehen, sondern als Tatsache.
Ja, natürlich, als Tatsache ist immer gut, aber wir leben eben in Raum und Zeit, und deswegen wollen wir immer wissen, wann war das? Ist es gleich nach dem Tod oder am jüngsten Tag? Oder die Juden haben dann noch irgendwie so eine Zwischenhölle, Unterwelt eingefügt, und so ist es ständig bei Menschen die Frage, ja, wann ist es denn? Und so haben ja auch die Jünger den Jesus gefragt, wann wird denn das Reich erschaffen, das Neue? Ne? Also, und dann sagt er, es steht euch gar nicht zu, das zu wissen. Also kümmert euch nicht um die zeitliche Frage, sondern einfach, dass es so ist. Also zu dem, was Sie vorhin sagten, wir Menschen leben in den Dimensionen von Raum und Zeit und deswegen sind unsere Vorstellungsmöglichkeiten auf Raum und Zeit begrenzt. Ja? Alles, was nicht räumlich oder irgendwie örtlich definierbar ist, das verschwindet vor unseren Augen, das können wir nicht fassen. Und genauso auch, wir können nur zeitlich, in zeitlichen Dimensionen, solange man die Zeit zählen kann, Ewigkeit kann man nicht mehr zählen, da bleibt der Kalender stehen, das sprengt auch unser Vorstellungsvermögen. Und genau in diese Dimension hinein werden wir auferweckt. Ohne Raumbegrenzung und ohne Zeitbegrenzung. Also ewig. In die Ewigkeit werden wir eingehen, wo es kein Raum und kein Zeit. Auf der Erde gibt es auch nicht den permanenten Schmerz, sondern zeitlich befristet. Also deswegen sind Schmerzen und Nöte und was so alles so menschlich erleben, sind immer zeitlich begrenzt. Und wenn diese Begrenzung wegfällt, dann gibt es auch keine weder Klagen noch Trauer noch Schmerz, heißt es in der Bibel. Ne? Also muss es etwas geben, wo das alles wegfällt, was uns jetzt so sehr zu schaffen macht, so sehr plagt, wo unser Menschsein so schwierig macht? Und die Frage, die schon angeschnitten worden ist vorher, ja, wie ist denn der Faktor Leib? Der Mensch ist eine Einheit von Leib und Seele. Und wenn unser Körper, unsere Knochen und Zellen in der Erde verwesen, dann ist es weg. Was ist dann mit dem Leib? Also sind wir dann nur noch Seele? Aber genau das ist ja der Glaube der Kirche, dass wir am Ende, so wie Jesus, so wie Maria, mit Leib uns und mit irgendeiner Form von Leib, die wir nicht kennen, und unserer Seele im Himmel sein werden. Und der Leib hat eine Funktion im Himmel, nämlich, so glaube ich, der Wiedererkennung. Als Geist, wenn Geister durch die Gegend schweben, dann lässt sich da wenig irgendwie an Person festmachen. Auch die Engel, als sie auf die Erde kamen, der Gabriel, Raphael und der Michael nicht. Aber die beiden, Gabriel und Raphael, die sind als Engel sichtbar mit Haut und Knochen unterwegs gewesen. Also die haben für diesen Auftrag, den sie hatten, einen sichtbaren, offensichtlich menschlich ähnlichen Leib gehabt. Und jetzt ist es so, wie war denn der Leib Jesu nach der Auferstehung? Anders und ähnlich. Anders, weil er nicht erkannt worden ist. Aber ähnlich, weil er wiedererkannt worden ist an den Wundmalen bei Thomas. Warum hat der Thomas nicht gesagt, wenn ich sein Gesicht nicht sehe, dann glaube ich nicht? Also muss schon die äußere Erscheinungsform bei Jesus anders gewesen sein, sonst hätten die Magdalena nicht als Gärtner gehalten und die Jünger auf dem See als Gespenst und so bei den verschiedenen Gelegenheiten, wo er erschienen ist. Zum Essen kam er und sie haben nicht geglaubt, er war irgendwie anders, aber er war da. Und wo er dann was Fische und Brot vor ihren Augen gegessen hat, heißt es. Also er muss einen Leib in irgendeiner Weise gehabt haben, der dann eben doch ihn hat erkennen lassen, zumindest an seinem Tun, wenn schon nicht an Haut und Knochen oder so. Also da bleiben viele Fragen offen, aber es bleibt keine Frage offen. Einen Leib wird es geben, egal in irgendwelcher Form, aber es wird ein Leib sein, mit dem wir uns wiedererkennen werden. Das glaube ich ganz fest. Und dieser Leib, der wird in diesen ewigen Wohnungen, die Jesus bereitet, wohnen. Ein Geist braucht keine Wohnung, der schwebt und wabert irgendwie durch die ewigen Wolken oder so. Aber ein Leib braucht, oder zumindest hat sich Jesus so ausgedrückt, einen nicht näher definierten Ort, wo er sein kann, wo er ja, ein Zuhause, ein Gefühl von Zuhause passiert. Es heißt auch, dass es Erscheinungen gegeben hat von, ja, wenn man Lourdes und Fatima sieht oder bedenkt und auch Medjugorje, was inzwischen anerkannt worden ist, da hat die Mutter Gottes auch irgendwie eine Gestalt gehabt, eine menschliche Gestalt, ganz besonders irgendwie, wie nicht so eine Marktfrau oder so, sondern strahlend. So ist es geschildert worden von denen, die sie so gesehen haben, sind Tatsachen, die die Kirche anerkennt. Die Kirche hat anerkannt Lourdes, hat anerkannt Fatima und hat anerkannt Medjugorje und, glaube ich, sogar noch
Mexiko.
Bitte?
Mexiko.
Mexiko, ja. Fällt mir gerade auch nicht ein. Und ich glaube, auch in Polen war auch irgendwas. Was war denn da? Der bekannte Wallfahrtsort in Polen.
Change
Stochau, ja, genau. Also da weiß man, da sind die Grenzen fließend zwischen einem Ort, wo es Wunder gegeben hat und Orte, wo die Madonna erschienen ist. Ja, müssen wir einfach so stehen lassen. Wir können es mit unserer materiellen und psychischen Erfahrung können wir das nicht fassen. Jetzt mache ich mal was ganz Gewagtes, Naturwissenschaftliches. So für den es eine plausible Antwort sein kann, mag es eine sein. Für alle anderen vergessen Sie es gleich wieder. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass unser Universum, das sichtbare Universum, was wir sehen, also nicht nur unsere Haut und Knochen, sondern alle Galaxien und Planeten und Sonnen und alles sowas, dass das nur ungefähr 5% der tatsächlichen Materie ausmacht, die es im Universum gibt. Das heißt, alles andere, was man nicht sieht, ist schwarze Materie, schwarze Energie, also was nicht in unser Raumzeitverständnis reinpasst. Und da forschen sie schon geraume Zeit, was das für eine schwarze Materie ist und schwarze Energie. Müssen wir uns auch gar nicht da in die Naturwissenschaft vertiefen. Wir können nur festhalten, so wie Shakespeare sagt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als ein Menschenherz ersinnen und erfahren kann. Also wir müssen da einfach die Dimension offen lassen und vor allen Dingen die Komponente Überraschung. Es wird ganz toll sein, es wird herrlich sein, das können wir auf jeden Fall festhalten, so sagt die Schrift, so sagt unser Empfinden. Himmel muss was ganz Tolles sein, sonst will ich nicht hin. Also wenn es da nicht was wirklich Schönes, unendlich Schönes gibt, dann ist es nicht mehr Himmel. Es bleibt so die Diskrepanz zwischen dem, was unser Vorstellungsvermögen ist und auch was unsere Vorstellungswelt ist und dem, wie es sein könnte, wenn wir die Komponente Ewigkeit mit einbeziehen. An die Ewigkeit zu glauben, wissen wir, Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Also ist da etwas, was wir auch nicht fassen können. Denn wenn die Zeit keinen Anfang und kein Ende hat, dann hat auch alles, was da drin ist in der Ewigkeit, kein Anfang und kein Ende. Also irgendwie der Thron Gottes ist dann nicht ein Stuhl, der da steht, sondern die Ewigkeit ist der Thron Gottes oder wie auch immer das man formulieren mag. Also allein mit dem Wort Ewigkeit kann man zwar nichts erklären, aber alles irgendwie erahnen. Kann man irgendwie sagen, ja, irgendwas ist da, ich kann es nur nicht sagen, ich kann es nicht erfahren, ich kann es nicht, schon gar nicht beweisen. Wer kann schon die Ewigkeit beweisen? Es geht gar nicht. Aber mit dem Wort Ewigkeit ist unbedingt der ganze Begriff, was wir mit Auferstehung verbinden, verknüpft. Jesus hat ja auch den Jüngling von Nain, hat den Lazarus auferweckt, hat die Tochter des Jairus und die sind alle wieder gestorben. Oh, wie schade aber auch. Also er hat sie zum Leben zurückgeholt, zum irdischen Leben, aber nicht auferweckt mit dem endgültigen Ende dieses irdischen Lebens in das neue Leben nach dem Tod. Das ist also, bleibt uns noch vorbehalten. Da bleibt noch etwas, was wir gut daran tun, fest daran zu glauben und alles dafür zu tun, dass uns in der Ewigkeit, wenn wir zurückschauen auf unser Erdenleben, dass wir nichts zu bereuen brauchen. Das haben ja auch die Nahtoderfahrungen, die Leute da geschildert, im Moment des Sterbens, des Todes, ist ihr ganzes gelebtes Leben wie ein Film abgelaufen und sie haben alles wieder gesehen und alles nochmal erlebt oder irgendwie so. Also es bleibt vieles natürlich, wie Sie schon vermutet haben, offen. Wir können es nicht fassen, wir können es glauben, aber wir tun sehr gut daran, dass wir es glauben. Und die amerikanische Büromaschinenfirma IBM, wo die ersten Computer gebaut haben und jetzt auch noch die größten Computer baut, die hatten so eine Firmenphilosophie. Da musste auf jedem Schreibtisch ein Schild stehen, Think Big, also denk was Großes. Nicht nur so klein, das kann ich und mehr geht nicht und bis dahin schaffen wir es und darüber hinaus schaffen wir es nicht, sondern denke was Großes, es erwartet dich was Großes und dadurch ist es so ein Weltkonzern geworden. Also wenn man diese eigene Begrenztheit des Denkens, auch wenn man es nicht fassen kann, aber in der Ahnung größer werden lässt, dass man so die Motivation hat, ja, Gott hat mich für was Großes geschaffen, daran glaube ich und ich möchte ihm in seiner Arbeit nicht entgegenstehen. Ich möchte da mitmachen, dass es auch funktioniert, dieses Große, was er mit meinem Leben und mit unserem Leben vorhat. Und die vielen Gleichnisse im Evangelium vom reichen Prasser angefangen, wo sein Leben hier auf der Erde im Leben nach dem Tod immer noch Auswirkungen hatte, das muss uns zu denken geben, dass alles, was wir tun, in irgendeiner Weise Ewigkeitscharakter hat. Jesus sagte auch, was ihr dem Geringsten tut, habt ihr mir getan. Und am jüngsten Tag wieder sagen, du hast mir zu essen gegeben und zu trinken und alles sowas. Das heißt, was wir tun und vor allen Dingen das Gute hat Ewigkeitscharakter. Wir tun es nicht nur, um heute mal freundlich zu sein, um keine Schwierigkeiten zu haben, um Nettigkeiten zu verteilen, sondern wir wissen, ich versuche mein Leben mit Gott zu leben, dann hat alles, was ich jetzt tue, an guten Wirkung, Früchte bis in die Ewigkeit. Das wird dieses Stück Herrlichkeit sein, das wir sehen werden, weil Gott es zur Vollendung bringt, was wir hier nur ansatzweise schaffen, weil wir einfach begrenzt sind in Raum und Zeit. Ich habe noch einen längeren Text von Johannes Chrysostomus. Ich stelle ihn mit ins Internet, dann können Sie ihn wirklich... die Mutter der Söhne von Zebedäus kam ja und hat zu Jesus gesagt, ich möchte, dass meine beiden Söhne zur Rechten und zur Linken in deinem Reich sitzen. Und Jesus hat nicht gesagt, nee, da gibt's niemand, der rechts und links sitzt, sondern er hat nur gesagt, darüber bestimme nicht ich, sondern der Vater, wer links und rechts sitzt. Kann durchaus sein, dass sie links und rechts sitzen werden. Oder vielleicht jemand von ihnen sitzt da links und rechts neben Jesus. Oder vielleicht gibt's dieses links und rechts im Himmel nicht mehr, dass wir alle neben Jesus sitzen. Na, das wäre für mich die Dimension Ewigkeit, wo es keine Grenzen gibt. Links und rechts hat immer eine Grenze. Was links ist, kann nicht rechts sein. Und diese Logik, die gibt es im Himmel nicht mehr. Das heißt, wir sitzen alle neben Jesus. Na, 100 Punkte, großes Los gezogen.
Ja. Meine verstorbene Tante hat immer gesagt, ich möchte nur auf der untersten Stufe von Jesus sitzen.
Sie hat darüber gar nicht zu bestimmen. Vielleicht gibt es im Himmel nur die obersten Stufen. Vielleicht gibt es im Himmel nur Fensterplätze. Also alles, da können wir wieder anfangen. Denkt groß. Also alles ist schön, alles ist perfekt. Keiner fühlt sich hinten angesetzt oder sonst wie benachteiligt, weil jeder die Fülle der Gnaden kriegen wird. Na, was kann uns Besseres passieren, als zu sterben? Sagte der Paulus schon, ich weiß nicht, was mir lieber ist, noch hier zu bleiben oder zu sterben? Was viel besser wäre, sagt er. Ne? Aber wegen euch bleibe ich noch hier, denn ihr braucht mich noch. Ich möchte noch so vieles tun für euch. Ne? Das sage ich übrigens öfter mal bei meiner Beerdigungspredigt. Zitiere ich diesen Paulus. Und wie viel schöner ist, wenn wir gleich abhauen könnten. Also ihr Lieben, euch erwartet, sie erwartet was Großes. Wir glauben daran und ich erinnere Sie an alles wieder, was ich heute Abend gesagt habe. Aber es ist besser, wenn Sie sich an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Das ist viel besser. Das ist unser Trost, unsere frohe Botschaft, die wir allen bringen müssen. Damit habe ich alles gesagt.